Deutschlandfunk Interview.
Jetzt mache ich mal Werbung in eigener Sache. Ich habe vor kurzem hier montags abends in der Sendung Andruck eine interessante Buchbesprechung gehört. Der Philosoph Volker Gerhardt hat eine Philosophie der Demokratie geschrieben. Und da wurde dann über Attika berichtet, also Perikles, die Zeit, das hat man alles im Geschichtsunterricht schon mal gelernt. Und die entscheidende Conclusio war, diese Demokratie damals ist kaputt gegangen, weil die Polemiker, so sagt zumindest Volker Gerhardt, die Macht übernommen haben und die Demokratie zerstört haben. Dieser Satz hat mich, ich habe es gesagt, völlig elektrisiert. Und jetzt bin ich froh und freue mich, dass Volker Gerhardt bei uns am Telefon ist. Guten Morgen, Herr Gerhardt.
Guten Morgen, Herr Zurheide.
Herr Gerhardt, ich habe es gerade gesagt, dieser Satz hat mich elektrisiert, weil natürlich sofort die Analogien zu heutigen Zeiten auftauchen. Aber bevor wir zu heutigen Zeiten kommen, jetzt darf der Professor noch mal kurz bitte sagen, Attika, damals freie Menschen, freie Bürger, Demokratie, noch nicht so wie heute, aber zumindest viele Elemente waren da. Was waren die Bedingungen für diese Demokratie?
Es waren günstige Bedingungen, weil die Griechen ein siegreiches Volk gewesen sind, die großen Perser, das große Heer aus Attika vertrieben hat. Und damit hat dann tatsächlich um etwa 450 eine erste große Blüte der Demokratie stattgefunden durch Perikles. Und das war auch alles schon beschrieben, bevor dann die ersten Theoretiker, insbesondere Platon, damit begannen, das zu ordnen.
Und damals, ich habe es gerade genannt, die Bedingungen dafür sind freie Menschen, freie Entscheidungen und auch eine Art Rechtsstaatlichkeit, kann man das schon so sagen?
Das kann man so im strengen Sinn nicht sagen, aber Freiheit gehört von Anfang an, seit den ersten Bemerkungen über die Demokratie, zur Freiheit hinzu. Also Freiheit und Gleichheit sind ein Paar und das kann nur rechtlich geordnet werden. Und Platon, der Erste ist, der dann als Philosoph darüber schreibt, lässt das ganze Gespräch über die Demokratie, also über die Politik zunächst und den Staat, die Politeia, mit einer Polemik eines Sophisten beginnen. Das ist, denke ich, genau der Punkt, auf den Sie sich gern beziehen. Auch der später hat das nicht aufgehört, aber es ist entscheidend, dass Platon selbst mit einer Verzerrung der Darstellung der Politik beginnt und daraufhin dann seine Theorie entwickelt. Und insofern kann man sagen, dass diese Polemik, die Sie da in der Bemerkung elektrisiert hat, tatsächlich zu den Anfangsbedingungen auch des Nachdenkens über die Politik gehört.
So, und was waren jetzt die, sagen wir mal, zerstörerischen Elemente der Polemik? Wo ist da der Unterschied zu dem, was vorher da war?
Also der Haupteinwand, der gleich am Anfang gemacht wird, ist, dass die Demokratie niemals so erfolgreich sein kann und vor allem den Einzelnen, die sich als die Tüchtigeren begriffen, nicht genügend Spielraum lässt. Und deswegen wurde dagegen die These gesetzt, dass die Starken diejenigen sind, die die Politik zu machen haben und das dann vielleicht auch anderen nützlich ist. Und dagegen stand dann die Ansicht des Philosophen, der sagte, wir brauchen Menschen, die sich als gleich begreifen, darin auch als frei verstehen und insofern dann auch gemeinsam das Politische tragen. Das ist der Grundgedanke, dass man vom Staat, von der Politik überhaupt nur sprechen kann, wenn man davon ausgeht, dass es tatsächlich eine gemeinsame Veranstaltung ist, zu der alle gehören. Und Platon hat ja, was viele vergessen haben, auch die Frauen gleich von Anfang an hinzugerechnet.
Jetzt kommen wir zu dem anderen Punkt, Polemik auf der einen Seite, Demagogie auf der anderen Seite. Ich weiß gar nicht, ob man das so richtig voneinander trennen kann. Und das Paar wahr und unwahr würde ich gerne mit Ihnen nochmal sezieren. Inwieweit sind das Bedingungen in einer demokratischen Gesellschaft, zum Beispiel, dass wahr und unwahr auch wahr und unwahr bleiben müssen? Oder bin ich jetzt zu radikal mit meiner These?
Nein, Sie sind sozusagen anfänglich philosophisch. Sie sind ganz ursprünglich. Denn in diesem Buch der Politeia gibt es im Mittelteil einen berühmten philosophischen Text, das sogenannte Höhlengleichnis. Und dieses Höhlengleichnis, das eben als der Anfangspunkt des Idealismus begriffen wird, hat den eigentlichen Punkt zu zeigen, dass der Mensch erst zum Menschen wird, dadurch, dass er erkennt. Und diese Erkenntnis ist nur in einem gemeinsamen Raum möglich, den die Sonne bescheint. Also man braucht eine Natur, die man erkennt, über die man sich verständigt. Und sie ist die Bedingung dafür, dass man sich überhaupt auf etwas einigen kann. Also alles das, was zur Politik gehört, dass man sich versteht, auch übrigens in der Kritik versteht, ist eben die Zentralkondition des Politischen. Und deswegen wird das von Platon in den Mittelpunkt seines Denkens gestellt.
So, und jetzt switchen wir in die heutige Zeit. Wenn ich Diskussionen sehe, wo wir Medien natürlich einen erheblichen Anteil haben, vielleicht im Deutschlandfunk noch am wenigsten, weil hoffentlich hier der Diskurs geführt wird, dann stelle ich mir natürlich mehr als einmal die Frage, sowas wie wahr und unwahr, sehen wir an den Wahlen in Amerika, aber anderswo solche, ja, so eine gemeinsame Basis für Demokratie geht verloren. Bin ich jetzt wieder zu pessimistisch?
Das kann so sein und das ist auch nicht erst jetzt zu beobachten unter Bedingungen der Digitalisierung und des Populismus, sondern hat auch früher immer begonnen damit, dass Dinge falsch dargestellt werden und einseitig geschildert werden. Und das ist natürlich unter Bedingungen der modernen Medien umso leichter, dann eben eine lautstarke Stimme als diejenige durchzusetzen, die sich dann behauptet. Aber womit gerade die Polemiker, die Populisten und andere operieren, ist ja doch, dass sie die Wahrheit haben. Und insofern kann man schon vom Ausgangspunkt sehen, dass Wahrheit zwar umstritten ist, aber dass sie immer die Voraussetzung dafür ist, dass diejenigen, die sich durchsetzen wollen oder die Herrschenden sind, doch die Wahrheit haben, die anderen Positionen überlegen ist, die dann eben auch als Lügen bezeichnet werden. Also Sie brauchen nur die Debatten anzusehen, die wir in den letzten Jahren führen mussten, über das, was gegen die Demokratie, gegen die öffentliche Meinung eingeführt wird. Dann sehen Sie das überall, dass der Gegensatz zwischen wahr und falsch unverzichtbar ist, auch um zu polemisieren.
Wo gibt es Elemente der Selbstreparatur? Wo sehen Sie die? Können Sie noch irgendwo auch Hoffnung machen angesichts dieses Befundes, der ja schwierig ist?
Ja, natürlich nur in der Demokratie selber, um es jetzt mal ganz verkürzt zu sagen. Denn es ist auch in Staaten, die auf Politik verzichten, die sie mit Füßen treten, immer wichtig, dass sie sich als die Sprecher der Mehrheit behaupten können. Und es ist interessant, so schlecht es um die Demokratie weltweit steht, es wird nicht darauf verzichtet, sich in irgendeiner Weise durch Befragungen, durch Abstimmungen zu legitimieren, also sich unterstützen zu lassen. Also man muss im Namen der Mehrheit sprechen. Das ist eben tatsächlich eine Durchsetzung der Demokratie in den letzten, ich kann sagen, 2000 Jahren. Darauf verzichtet keiner, dass er im Namen letztlich aller, zumindest aller, die richtigen Einsichten haben, spricht. Und insofern, denke ich, können wir nur auf die demokratischen Selbstreinigungskräfte und die Aufklärung setzen, die mit der Demokratie verbunden ist.
Und dann, ganz kurz zum Schluss, auch den Wechsel akzeptieren.
Muss ich noch mal fragen, das habe ich jetzt nicht verstanden.
Und dann auch den Wechsel, den demokratischen Wechsel akzeptieren. Das gehört ja, dann zwangsweise
klar,
dazu.
Das ist die Prämisse, dass man eben im Streit der Meinungen die bessere, die richtigere Sicht, auch die überzeugendere hat und unter diesen Bedingungen dann auch legitimiert ist, die Führung oder die Bestimmung zu übernehmen.
Volker Gerhardt, wir dürfen noch Hoffnung haben, das ziehe ich aus dem Gespräch. Demokratie ist schwierig, aber wie hat Churchill gesagt, die beste aller schlechten Staatsformen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich würde mich freuen, wenn mir das gelungen ist. Dankeschön, Herr Zeit.
Herzlichen Dank, heute Morgen.
Wiederhören.